Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Hallo und herzlich willkommen zum Super Tuesday, dem Profil-Podcast zu den US-Wahlen. Ich bin Siobhan Geetz und ich sitze hier mit meinen Kollegen Robert Reichler und Martin Staudinger. Wir sind vom Politik-Außenressort.
Hallo.
Hallo.
Und wir wollen uns heute anschauen, wie es mit den Umfragen eigentlich ausschaut. 7 Wochen sind es noch bis zur Wahl und zuletzt konnte Trump ein kleines bisschen aufholen. Jetzt ist die Frage, ob das nur ein kleines Tagesgeschehen ist oder ob das zum Trend werden könnte und er vielleicht doch noch aufholen kann zu beiden.
Also ich glaube, ehe wir kleine Veränderungen besprechen, die es gibt und die sehr interessant sind, sollten wir das grundsätzliche Problem kurz darlegen, das darin besteht, dass eine sehr große Gruppe in der Öffentlichkeit sagt, die Umfragen sind in Wahrheit irrelevant, weil Trump lag in den Umfragen vor der Wahl 2016 so weit hinter Clinton und hat dennoch gewonnen, dass es überhaupt kein Problem ist für ihn, jetzt ebenso weit zurückzuliegen, er wird wieder die Wahl gewinnen. Das ist so eine Denkfigur, die sich durchgesetzt hat, an der allerdings zwei Denkfehler haften, aus meiner oder möglicherweise unserer Sicht. Das eine ist, die Umfragen sind besser geworden. Mhm. Man hat einen Fehler aus 2016 erkannt nach der Wahl, nämlich man hat zu wenig nach Bildung unterschieden. Man hat den Bildungsgrad der Befragten nicht in die Kriterien einfließen lassen und deshalb waren zu wenig schlecht gebildete im Sample. Heißt, jetzt ist das besser, wir wissen jetzt besser, wie schlechter gebildete wählen werden, die ja in großer Mehrheit Trump wählen. Die sind jetzt in der Umfrage enthalten, das heißt, deshalb sind die Umfragen besser geworden. Und das Zweite ist, ganz simpel, nur weil man einmal einen großen Rückstand aufholt, heißt das nicht, dass das jetzt notwendigerweise jedes Mal gelingt. Dass ein Fußballverein, der einmal 0-3 hinten liegt und dann 4-3 gewinnt, wird das beim nächsten Mal möglicherweise nicht schaffen. Was meinst du, Martin?
Ja, momentan ist das Bild schon relativ klar. Biden liegt vorne, sowohl in den nationalen Umfragen, also in den Umfragen auf Bundesebene, als auch in den Swing States. Allerdings muss man schon sagen, dass Trump in den letzten Tagen ein bisschen aufgeholt hat. Also der Abstand zwischen Biden und Trump verringert sich. Und das hat einige Gründe, zum Beispiel die Wirtschaftsdaten, die besser geworden sind, die Arbeitslosigkeit, die gesunken ist. Das hilft natürlich dem amtierenden Präsidenten und das hilft vor allem Trump bei seinen Wählerschichten, bei den weißen Arbeitern, das ist immer noch so seine Basis, die auch relativ unverbrüchlich zu ihm steht. Und das kann sich natürlich bis zum 3. November noch verfestigen. Also möglicherweise Trump ganz abschreiben wäre ein Fehler.
Es ist ja auch außerdem so, dass selbst wenn er, wenn Biden jetzt mehr Stimmen auf sich vereint, das war beim letzten Mal auch so, kann ja trotzdem Trump gewinnen. Ne? Es kommt ja in den USA durch das komplizierte Wahlsystem nicht so sehr darauf an, wie viel einen wählen, sondern wo. Vielleicht können wir das nochmal kurz besprechen, wie das ist mit den Battleground States und mit den Swing States. Wenn staatsweit oder nationweit insgesamt liegt ja Biden vorne mit ungefähr 51%, habe ich jetzt gelesen. Also das war so eine Studie, wo ein Durchschnitt genommen wird und Trump 43%. Wer könnte dennoch gewinnen? Wie funktioniert das? Was sind die Battleground States und wie wird da entschieden?
Also in den USA wählt nicht das Volk direkt den Präsidenten, sondern das Volk wählt. Und in jedem Staat gibt es eine bestimmte Anzahl, eine unterschiedliche Anzahl, je nach Bevölkerung, von Wahlmännern. Und diese Wahlmänner wählen dann den Präsidenten. Das heißt, in einem Staat gewinnt der alle Wahlmänner, der in dem einen Bundesstaat die meisten Stimmen hat. Sagen wir Ohio, Trump gewinnt Ohio, dann bekommt er alle Wahlmänner, die Ohio zur Verfügung hat, die zählen dann für ihn.
Und je mehr Leute in einem Staat leben, desto mehr Wahlmänner gibt es. Ne? Das heißt, es gibt dann gewisse Staaten, die ganz, ganz wichtig sind. Die muss man gewinnen und dann ist es quasi...
Es entsteht ein automatischer Überhang gewissermaßen für die Republikaner, weil eigentlich kleinere Staaten im Vergleich dann doch mehr Wahlmänner haben, als ihnen eigentlich zustünden. Also die Republikaner sind in sehr ländlichen Gegenden sehr stark und die haben dort mehr Wahlmänner, als jetzt umgerechnet sie eigentlich haben sollten im Vergleich zu einem sehr, sehr bevölkerungsreichen Bundesstaat wie Kalifornien zum Beispiel. Aber kurz gesagt, es geht um ein paar Swing States, um ein paar Staaten, wo es wirklich darauf ankommt, die zu gewinnen. Und da liegt Biden immer noch vorne. Da hat sich Trump herangearbeitet, Martin, wie du das gesagt hast, aber Biden liegt vorne.
Ja, aber zum Beispiel Florida haben wir jetzt die Situation, dass die Wählergunst schon recht stark Richtung Trump geht wieder, habe ich gelesen.
In Florida liegt...
Und Florida ist wichtig, weil ein sehr großer Staat mit sehr vielen Wahlmännern.
Richtig. Das ohnehin Interessante ist, wir haben es bei dieser Wahl mit mehr Swing States, also mit mehr Staaten zu tun, wo es nicht gewiss ist, wer gewinnen wird. Etwa sogar Texas. Texas war bei den vergangenen Wahlen ein republikanischer Staat. Es ist jetzt nicht sicher, ob das nicht ein Battleground State werden könnte und Biden auch dort eine Chance hat. Das wiederum tendiert.
Dabei liegt aber Trump in den Umfragen in Texas noch vorne. Ne?
Genau.
Also Texas, Iowa und Georgia sind, glaube ich, die Battleground States, wo er noch recht stabil vorne liegt.
Ganz interessant, wie schon angedeutet, sind natürlich diese kleinen, für uns relativ unbekannten Staaten im mittleren Westen, die sogenannten Flyover Countries. Da ist zum Beispiel ein Bundesstaat, wo man hinschauen sollte, ist Pennsylvania. Mhm. Pennsylvania hat Trump 2016 ganz haarscharf gewonnen. Und zwar mit Hilfe von Wählern aus ganz, ganz ländlichen Gegenden des Staates. Da hat der Economist so schön geschrieben, they literally came out of the hills. Also die Wähler, die sonst nicht gewählt haben, haben so eine Begeisterung für Trump entwickelt, dass sie zur Wahl gegangen sind und sich registrieren haben lassen. Und das hat ihm haarscharf in Pennsylvania die Mehrheit gebracht.
Und hier liegt derzeit Biden vorne.
Biden vorne, aber... Das ist alles noch nicht ganz klar, wie sich das Wahlverhalten entwickeln wird, weil nämlich möglicherweise ein Mobilisierungseffekt wieder eintritt, den wir jetzt noch nicht absehen können.
Genau. Logischerweise, es kann immer wieder zu Entwicklungen kommen, die man jetzt nicht absehen kann. Was man dennoch weiß, ist, der Vorsprung, den Biden hat gegenüber Trump, ist größer als der Vorsprung, den Clinton hatte. Und was noch dazu kommt, Biden ist beliebter als Clinton es je war. Mhm. Also Clinton hat einen bestimmten Plafond erreicht in ihrer Beliebtheit und der lag nicht sehr hoch. Sie lag da zwar vor Trump damals, aber sie lag nicht über 50%. Biden hingegen ist beliebter. Das heißt nicht, dass er nicht eingeholt werden kann, aber es ist bestimmt schwieriger für Trump, diesmal Biden einzuholen, als es damals war, Clinton einzuholen.
Ja, nur Trump hat seine solide Wählerbasis und die steht bei ihm. Also 94% der Wählerinnen und Wähler, die ihn 2016 gewählt haben, haben jetzt gesagt, sie wählen ihn wieder. Die Demokraten müssen hoffen, dass ihre Wähler mobilisiert werden, weil die, wie du gerade erwähnt hast, die Kandidatin Clinton auch vielfach abgelehnt haben. Die war zu polarisierend und das hat dazu geführt, dass die Demokraten damals zu Hause geblieben sind. Jetzt kann man davon ausgehen, Trump hat einfach seinen Stock an Anhängern, der wird ihm bleiben und die Demokraten müssen darauf hoffen, dass ihre Wähler mobil werden.
Es kann aber jetzt doch noch einiges passieren in den 7 Wochen bis zu den Wahlen. Ne? Also es gibt gewisse Trends, die können sich verschärfen oder auch abschwächen. Es gibt die Corona-Krise, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber es gibt ja auch jetzt die Buschfeuer. Wie schadet ihm das? Ist vielleicht die Frage. Also er ist als Klimawandelleugner, der noch nicht wirklich ein wissenschaftliches Weltbild hat, kann man jetzt sagen. Ne? Ist das seinen Anhängern, macht das überhaupt was mit seinen Anhängern oder ist es denen egal? Bleiben die sozusagen da auf seiner Seite?
Ich bezweifle, dass ihm das sehr schadet. Die Wahlforschung sagt, dass es bei Politikern, gerade bei so emotionalisierenden Politikern wie Donald Trump, nicht so sehr auf die Erfolge und die Misserfolge ankommt, sondern darauf, wie sehr seine Wähler haben, dass er ihre eigenen politischen Werte reflektiert. Und da ist Trump ja einfach auf Linie geblieben. Und Trump hat ja jetzt eigentlich auch 4 Jahre Wahlkampf geführt, wenn man so will. Also der hat über 100 Wahlveranstaltungen, quasi Wahlveranstaltungen gemacht, bevor der Wahlkampf begonnen hat. Also würde ich nicht glauben, dass jetzt solche momentane Ereignisse wie die Waldbrände, so schlimm das auch sein mag, ihm tatsächlich gravierend schaden.
Was noch kommen wird, was für uns auch sehr interessant und spannend werden wird, sind die Debatten. Biden und Trump werden mehrmals aufeinandertreffen. Das hatten wir noch nicht und wir wissen nicht, wie gut die sich schlagen werden, beziehungsweise viele Zuseher haben 2016 gedacht, Clinton habe Trump geschlagen bei der Debatte. Das Gegenteil war dann am Ende der Fall. Das hat seiner Basis mehr Auftrieb gegeben als den Wählern der Demokraten von Hillary Clinton. Wie das diesmal sein wird, wissen wir nicht. Biden hat zudem immer noch das Risiko, dass er sich oft verspricht auf eine zum Teil fast schon absurde Art und Weise. Auch damit eine Blamage ist nicht ausgeschlossen. Auch solche Dinge können ein wenig entscheidend sein.
Es gibt ja auch den Begriff der Oktober-Surprise, also eine Überraschung knapp vor dem eigentlichen Wahltag, die dazu führt, dass die Dinge noch sich ändern und sich die Mehrheiten möglicherweise ändern.
Nenne uns ein Beispiel.
Ich habe das natürlich nachgelesen. Zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl 2000, Al Gore gegen George Bush, wurde Ende Oktober bekannt, dass George Bush wegen Trunkenheit inhaftiert war, mal. Und das hat ihm eigentlich geschadet. Er hat die Wahl zwar gewonnen, aber weitaus weniger deutlich als in den Umfragen vorausgesagt worden war. 2012 gab es den Hurricane Sandy, der auf die Ostküste der Vereinigten Staaten zugerast ist, und das hat wiederum dem Obama die Möglichkeit gegeben, sich gegenüber von Mitt Romney, seinem republikanischen Herausforderer, als Krisenmanager bewähren zu können. Und 2016, Trump gegen Clinton, gab es knapp vor der Wahl den berühmten Brief von FBI-Direktor James Comey, in dem bekannt gegeben wurde, dass gegen Hillary Clinton wieder Ermittlungen eingeleitet werden. Und da ging es damals um diese E-Mail-Affäre, dass private E-Mails, dienstliche E-Mails mit sensiblen Inhalten über private Server geschickt wurden. Und das hat natürlich in der Endphase des Wahlkampfs auch für große Aufregung gesorgt. Aber das Typische an der Überraschung ist ja, dass sie überraschend ist. Und wir natürlich jetzt nicht sagen können, ob und welches
Oktober-Surprise. Wir können leider nicht enthüllen, welche Oktober-Surprise diesmal auf uns wartet. Und deshalb werden wir den Teufel tun, irgendeine Prognose hier abzugeben. Aber wir werden weiterhin über alles berichten. 7 Wochen noch, wie gesagt, 7 more weeks.
7 more weeks. Das war's für die Woche. Wir verabschieden uns ganz herzlich.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.